let's do it. Ich bin an Bord und kann garantieren, dass ich die internationalen Player, die man braucht, an Bord holen kann.
Okay, ja, da kommt einiges. Das
ich bin in manchen Punkten unverrückbar, unverbesserlich.
Ja.
Mein Papa war Finanzbeamter.
Harry, nimm eine Gretel, sonst kennst du dich nicht.
Jetzt würde ich lieber gern ins Hotelzimmer gehen, noch ein bisschen Yoga machen, meditieren oder so.
Leg den Cheat weg.
Das wäre durchaus reizvoll.
Schade eigentlich, jetzt ist dann weg.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Mir gegenüber Thomas Maurer und ich muss jetzt wieder mal eine wunderbare, ikonische Podcast-Zeile zitieren. Thomas, wo erreiche ich dich?
In Innsbruck. Aber gestern war er noch in Ulm. Ulmisch kann ich allerdings nicht nachmachen.
Okay, ist auch nicht schlimm. Warst du schon im Chalet N von Rene Benko, beziehungsweise ich glaube, das ist ein bisschen weiter Richtung Arlberg, aber zumindest sein ehemaliges Hotel, in dem er ja auch eine römische, ich hätte beinahe Lustgrotte gesagt, sich einrichten hat lassen. Hast du schon einen Spaziergang in die Richtung unternommen?
Mein Weg hat mich direkt quasi zu dir geführt, also sprich zum nächsten stabilen WLAN im Hotel. Ich weiß nicht, die Rene Benko, du, ich weiß nicht, vielleicht wird sie eh schon angeboten. Ja, da hat er seinen ersten Nachbarn ausgebaut. Da war er 4 Jahre war alt. Sie sind am Weg im Kindergarten, da ist ihm das ins Auge gestochen. Da war er eine Prachtimmobilie und da tut mir was. Ja. Und ja, also ich werde Bescheid geben, ob ich auf so eine Tour stoße.
Ja, wenn, dann werden Sie es auch vielleicht bei uns lesen, bei der Kleinen Zeitung. Dort bin ich Mitglied der Chefredaktion, Thomas Schick mein Name. Und deswegen machen wir jetzt weiter, damit es nicht nur lustig ist, sondern auch nachrichtlich.
Meint ihr das ernst oder meint ich ernst? Ich kenne mich nicht aus.
Lieber Thomas, du bist es ja gewohnt, als boxaffiner Mensch einiges an Schlägen wegzustecken. Aber jetzt muss ich eigentlich sagen, wir reden ja mittlerweile nicht mehr von Schlägen, sondern von Einschlägen. Die kommen immer näher und Anlass ist die anstehende Fußball-Europameisterschaft. Deswegen sprechen wir zum zweiten Mal en suite über Fußball.
Ja.
Wobei, zuhörende Personen, die jetzt sich so Sorgen machen, dass wir abdriften. Nein, keine Sorge, der Fußball-Podcast der Kleinen Zeitung, den macht der Max Ratzenböck. Der heißt Abgestaubt. Ich verlinke ihn Ihnen in die Shownotes rein. Dort geht es wirklich inhaltlich um Fußball. Bei uns geht es ums Nationalstadion, denn das könnte jetzt, soll jetzt, vielleicht wird es auch wirklich, in Graz entstehen. Sie kennen ja die Ausgangslage, Sturm Graz wird eventuell Meister in der ersten Fußball-Bundesliga, Cupsieger ist man ja schon, der GAK ist bereits Meister in der zweiten Liga und wird deswegen auch in die erste Liga aufsteigen, das heißt nächstes Jahr ist mehrmals in Graz ein Ausnahmezustand, fußballerisch, vermutlich auch sicherheitstechnisch. Jedenfalls aber hat es den Landeshauptmann Christopher Drexler dazu gebracht, ein Nationalstadion zu fordern. Und zwar anstelle des, sagen wir jetzt einmal, renovierungsbedürftigen Praterstadions in Wien. Kanzler Karl Nehammer, weiß jetzt nicht, ob er es inhaltlich gewertet hat oder das Parteiräson war, hat gesagt, ja, eigentlich eine gute Idee. Wie findest du das Ganze? 50.000 Leute, Graz, unser nächstes Maurer und Schick live. Wir könnten es im VIP-Club machen.
Also ich bin ja ein deklarierter Fan des österreichischen Föderalismus und würde daher wirklich ein Nationalstadion natürlich in jedem Bundesland fordern. Also, dass man außerhalb von Wien darauf drängt, den Wienern ans Weg zu nehmen, weil das am Saisonland kommt, ist zu verstehen, aber würde ich es im Sinne des ohnehin schon brüchigen Zusammenhalts der Republik Österreich, die ja in einem Einzelfürstentümer nur notdürftig zusammengefasst ist. Aber ich würde hier nicht stehen bleiben. Also es ist ja, man hat zwar in einer Kurzschlusshandlung die Seebühne Frankfurt wieder abgerissen 2015, eigentlich aber bräuchte man auch 9 Nationalseebühnen, ne? Also was für Oberösterreich vielleicht am Klenkersee, Stubenbergsee, Kärnten, wäre mein, in Österreich-Steiermark wäre mein Vorschlag. Oder du kannst gerne noch andere Seen deiner Präferenz nennen, aber ich finde ein Nationalstadion, eine Seebühne und eine erstklassige bis Abfahrtstrecke sollte jedes Burgenland haben. Und für Letzteres ist natürlich gerade im Burgenland, werden da Arbeitsplätze geschaffen, weil da natürlich infrastrukturell einiges erstmal passieren muss.
Ja, du musst zuerst einmal einen Hügel aufschütteln.
Ja, oder man kennt das Leitergebirge aufkanten.
Ja, Wär durchaus reizvoll. Und du bist ja mit deiner Meinung nicht alleine. Klaus Leutke, prominenter Eventveranstalter, Konzertveranstalter, hat auch schon seinen Input zu der ganzen Debatte und gegeben und hat gesagt, let's do it, ich bin an Bord und kann garantieren, dass ich die internationalen Player, die man braucht, an Bord holen kann für Konzept, Planung, Finanzierung. Und falls Sie sich jetzt denken, aha, der Klaus Leutke wird das Ganze finanzieren, gebe Ihnen nur ein bisschen eine Größenordnung, worüber wir da sprechen. Die neue Linzer Google soll 85 Millionen Euro gekostet haben. Manche Leute sprechen auch davon, dass es 100 Millionen Euro war. Ich finde es spannend, dass es ja eigentlich mit öffentlichem Geld erbaut worden ist und man noch immer nicht eine finale Abrechnung irgendwie haben kann. Die Sanierung des
Findest du das rhetorisch erstaunlich oder als gelernter österreichischer und Politikjournalist kann ich mir nicht vorstellen, dass dein Erstaunen tatsächlich genuin groß ist?
Doch, ich bin in manchen Punkten unverrückbar, unverbesserlich glaubend daran, dass Steuergeld nicht verschleudert und verschenkt werden sollte. Da habe ich also eine innere Haltung, die ist mir anerzogen. Mein Papa war Finanzbeamter.
Okay, ja, da kommt einiges. Manchmal überspringt es eine Generation, manchmal nicht. Ja. Aber dazu muss man sagen, die Google ist ja dann nicht einmal ein Nationalstadion. Oder wäre es sinnvoll, die Google nachträglich zu einem Nationalstadion zu ernennen?
Nein, weil alle Leute, die in Linz Großes bauen wollten, das ist nicht gut geendet, wissen wir aus den Geschichtsbüchern.
Okay, aber wir können jetzt 8 Nationalstadien haben und gerade über Österreich kannst.
Ja, wir brauchen ja nicht so viele. Wir hatten ja den Klagenfurt
bereits. Aber man kann das Modell Orban natürlich machen, eine besonders strukturschwache Region. Ich weiß nicht, aus welchem Ort der oberösterreichische Landeshauptmann kommt, aber es würde sich anbieten, dort das Stadion vielleicht für 60.000 Leute.
Ja,
man könnte es ja machen über den ORF-Landesstudios, dass wenigstens alle exakt gleich ausschauen. Ich glaube nicht, dass es Geld gespart wird. Ich glaube, der Gustav Beichel hat für jedes extra kassiert. Aber vielleicht kann man diesmal einen Rabatt aushandeln.
Das wäre durchaus reizvoll. Die Zahlen sind ja horrend, die herumsausen. Selbst für eine Sanierung des Happelstadions wurden ja 100 Millionen angesetzt. Und wenn man jetzt so ansetzen will wie Tottenham, die haben angeblich sogar 1 Milliarde Euro dafür hingeblättert, dass ihr Stadion schöner wird. Und falls Sie sich denken, ja, die Steiermark, die hat es ja. Ich möchte Ihnen nur die aktuellen Rechnungsabschlusszahlen da dem kurz gegenüberhalten. Da steht ein Minus von 290 Millionen Euro zu Buche. Also schon klar, natürlich, ein Nationalstadion muss nicht die Steiermark allein aus ihrem Etat bezahlen, wissen wir.
Ja.
Aber in der Relation, wenn ich gerade den Rechnungsabschluss präsentiert kriege, 290 Millionen Miese, und dann denke ich mir, ja, aber so irgendwo 50, 60, 70, 80, 90 Millionen für ein Stadion, das muss ich ja dann trotzdem noch irgendwie ausgehen.
Ja, das ist vielleicht, menschlich ist es verständlich. Es ist ja, ja? Auch, wenn man privat in Schwierigkeiten gerät, gibt es ja auch diesen Impuls, dass den letzten 100er Neuner wirklich gute Flaschenwein investiert. Das ist auch schon wurscht, ob das Geld heute oder nächste Woche ganz weg ist.
Ja, ist ein gutes Erklärmodell. Ich habe persönlich mir aus unserem Archiv ein bisschen anderes zusammengelegt, denn irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ein ÖVP-Politiker will knapp vor der Wahl sich, sagen wir jetzt einmal, medial ins Gespräch bringen und startet deswegen die eine oder andere großenartige Aktion, manche könnten auch sagen größenwahnsinnige Aktion. Ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel an die Idee einer Murgondel oder einer U-Bahn durch Graz. Ich mache jetzt einen ganz tiefen Wortwitz. Nagel mich nicht fest, wer dieser Politiker war, der das haben wollte.
Den lassen wir ein bisschen wirken.
Aber ich erkenne da jetzt doch durchaus ein deckungsgleiches Muster in der Art des Aufbringens der Idee, des Abhandelns der Idee und dann vielleicht auch doch wieder im Versinken dieser Idee.
Ja, wobei man sagen muss, also das Aufbringen der Idee selber kostet ja noch kein Geld.
Es ist bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden, die wird ja auch nicht für lau von, weiß nicht, beim AMS in ein Beschäftigungsprogramm erstellt.
Machbarkeitsstudien sind, glaube ich, also das ist für Steuergeld ungefähr das, was halt so Abrieb in der Tischlerei ist, also was halt so Holzstaub davor fliegt, wenn man irgendwas angreift. Ich glaube, mit diesen paar Hunderttausend muss man einfach als Verschleißmaterie rechnen. Aber ich meine, es könnte auch jederzeit passieren, dass bei der nächsten Wahl, keine Ahnung, im Vorarlberg ein Weltraumbahnhof mal in die Debatte geworfen wird vom Landeshauptmann.
Und Cape Canaveral auf der Blumeninsel Mainau, ja?
Ja, und es könnte sein, dass die Idee dann wieder verworfen wird. Also ich glaube, das sind normale zyklische Blähungen der Demokratie.
Ja, ich glaube, in der Steiermark ist das eine Idee, die vielleicht auch nicht so schnell verworfen wird, denn Christopher Drexler hat das jetzt zu seinem Landesrat Karl-Heinz Kornhäusl als quasi Head of Stadion jetzt sozusagen mal mit als Auftrag gegeben. Habe ich da jemals erzählt davon, wie ihn Karl-Heinz Kornhäusl knapp nach seiner Angelobung, also erst seit Jänner im Landesrat, kennengelernt habe?
Nein, weil ich habe auch erst jetzt erfahren, dass es den Karl-Heinz Kornhäusl gibt. Die beiden anderen Kornhäusls, die ich davor kannte, waren der jüdische Architekt in Wien im 19. Jahrhundert und ein fiktiver Sportreporter, den wir in den 90er Jahren in der Satire-Sendung Die Krankenschwestern hatten. Das war ein Steckenpferd des Herrn Schreiber. Ah, die Kornhäusl hat immer mit sehr großer Aufregung von den jeweils relevantesten Sportereignissen unseres Landes, unseres Heimatlandes berichtet. Den habe ich sehr gern gehabt, den Adi Kornhäusl. Den Karl-Heinz musste mir noch näher bringen.
Ja, das ist auch eine interessante Person. Also ich habe ihn jetzt ein bisschen verjüngt. Er ist bereits seit Oktober natürlich Landesrat. Und wir sind uns erstmals auf der Opernredoute in Graz begegnet. Eigentlich war er eingeplant, dass er noch in eine Live-Sendung kommt und wir so plaudern, unter Anführungszeichen. Er ist dann tatsächlich einige Zeit länger am Kulm geblieben, weil es einen österreichischen Sieg gegeben hat bei der Skisprungveranstaltung bzw. Skiflugveranstaltung. Ist dann hergekommen, hat sich hinterher höflich bei mir entschuldigt, dass er es nicht geschafft hat. Ich war dann irgendwie kurz Schmähstart, beziehungsweise mir ist die Stimme ehrlicherweise versagt nach 2 Stunden Live-Moderation und ich konnte nicht viel drauf sagen. Deswegen sind wir sehr, sehr schnell seinerseits in ein Du gewechselt. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ist ja nicht schlimm, dass du jetzt nicht in der Sendung warst. Kannst dir nächstes Jahr wiederkommen, denn egal wie die Wahl ausgeht, du wirst eh Vize-Landeshauptmann. Der sickert jetzt auch wieder. Die Leute in der Steiermark wissen vielleicht schon, oh weh, der war richtig tief. Der Kornhäusl hat auch eine Zeit lang gebraucht und dann hat er gesagt, na, sagen Sie sowas nicht. Ich habe es jetzt gesagt.
Okay, nachdem man Witze nicht erklären soll, bitte ich dann um noch eine kurze SMS, die mich auf Stand bringt.
Ja, na, ich erkläre ihn jetzt einfach nicht. Hören Sie es zweimal an, hören Sie es dreimal an. Er war nicht so schwer.
Fragen Sie ChatGPT oder einen Steirer in Ihrem persönlichen Umfeld.
Genau.
Also die haben da wirklich keine Champs-Élysées mehr.
Wladimir Putin ersetzt seinen alten Freund Sergei Shoigu als Verteidigungsminister durch den Regierungstechnokraten Andrei Belousov. Und was jetzt irgendwie einfach nur so wie, ja, more of the same klingt, ist dann in der Analyse, die uns unser Kollege Stefan Scholl aus Moskau geschrieben hat, doch ein bisschen weitreichender. Ich zitiere jetzt mal ganz kurz. Belousov, 65 Jahre alt, verknüpft das Image eines Verstaatlichers mit dem eines tatkräftigen Modernisierers. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov verkündete am Montag, das Verteidigungsministerium müsse absolut offen für Innovationen und alle fortschrittlichen Ideen werden für die Schaffung wirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit. Solche Vokabeln hörte man von Belousov auch schon vor 2 Jahren, als der während einer Sitzung mit dem Präsidenten ausführlich die Moskauer Firma Innopraktika als Plattform innovativer Startups lobte. Und jetzt kommt der zentrale Satz in der ganzen Geschichte. Inhaberin ist Putins Tochter Katharina Tichonova.
Was schadet es sicher dem beruflichen Fortkommen nicht, wenn man von Firma der Putin-Tochter begeistert ist. Leider bedeutet es aber nicht, dass der Herr deswegen ein Dillo ist und die russische Rüstungswirtschaft in den Sand setzen wird. Ich glaube, das wird eher nicht passieren. Zumal ja historisch, das hat man ja auch in der Sowjetunion schon gesehen, also für so Basic-Geschichten wie Schwerindustrie und Rüstung ist eine Plan- und Kommandowirtschaft ganz gut geeignet. Also man muss sagen, da das Tempo, in dem die agrarische Russland in die industrielle Sowjetunion verwandelt wurde, war ganz beeindruckend mit Sklavenarbeit, Deutschen und allem Unerfreulichen, was da zugehört. Und es ist also zu befürchten, dass ein Umstellen, und das scheint die strategische Entscheidung zu sein, man tut gar nicht mehr so, als wäre man jetzt irgendwie ein normales Land, sondern stellt, glaube ich, komplett auf Kriegswirtschaft um und investiert also noch größere Teile des gesamten wirtschaftlichen Aufkommens, vor allem in den Rüstungssektor. Und wenn du da einen halbwegs fitten, pragmatischen hast, der diese ideologische Entscheidung dann exekutiert, wird uns, glaube ich, der Ukraine-Krieg jedenfalls zumindest so lange erhalten bleiben, wie wir befürchtet haben.
Ja, umgekehrt muss man sagen, auch auf Seiten der Europäischen Volkspartei. Herr Weber zum Beispiel hat ja mittlerweile auch klar ausgesprochen, wir sind in einem Wirtschaftskrieg. Also da ist ja jetzt auch ein bisschen was von der Blauäugigkeit in den letzten 2 Jahren abgebaut worden, sage ich mal, sehr, sehr vorsichtig. Ich finde das grundsätzlich nicht gut, dass man in einer kriegswirtschaftlichen Situation ist mit Russland, aber wenigstens, dass das Bewusstsein auch eurozentrisch gegeben ist, wem man da gegenübersteht, welcher Art von Wirtschaft man auch gegenübersteht, ist ein Pragmatismus, ist eine Ehrlichkeit, die ich mir vor einigen Jahren auch schon in anderen Punkten gewünscht hätte.
Ja. Da gibt es einiges, aber da ist nachträglich in der Zeitschleife basteln. Das überlassen wir dem gehobenen Science-Fiction-Film, wo man dann, ich weiß nicht, mit einer Zeitmaschine Ottmar Karas ins Jahr 2012 zurückschickt. Oder, keine Ahnung. Ja, es ist ein dünner Plot, ich glaube, das kriegt man nicht finanziert.
Ah, Ottmar Karas, Doc Emmett Brown und Marty McFly freuen Sie sich auf Zurück in die Zukunft 4. Letzte Woche haben wir uns ja schon ausführlich über Harald Wilimski unterhalten und du nanntest das Ganze eine Jungbrunnenvergiftung. Ich habe mich jetzt in der Woche nicht nur über, sondern mit Harald Wilimski unterhalten, habe ihn ein bisschen so drauf angesprochen, ja, sie scheint ja doch irgendwie fitter aus und durchaus agil und er hat mir dann was sehr, sehr Interessantes am Rande von einer sogenannten Elefantenwunde, ich mag ja das Wort Elefantenwunde nicht, weil ich Elefanten eigentlich mag und egal. Ja. Wollen wir über Elefanten reden oder über Wilimski?
Ja, so eine Elefantenrunde erzeugt irgendwie so das schöne Bild eines fröhlichen Kreis, ein Frühlingstänzchen aus führenden Elefantengruppe und ist meistens fast das Gegenteil.
Ja, war es dann auch. Ich stelle Ihnen einerseits mal den Link zur Elefantenrunde, die meine Kolleginnen Barbara Haas, Christina Dra und Andi Lieb moderiert haben, gemeinsam mit 90 Jugendlichen übrigens, in die Shownotes rein. Und wir reden noch ganz kurz über Harald Wilimski, denn der hat mir nämlich was Bemerkenswertes gesagt, was die schönsten Tage in so einem langen Wahlkampfzyklus sind. Die sind die Tage bzw. Abende, wo man nicht von irgendwem gezwungen wird, jetzt auch noch ein Bier zu trinken und an der Decke zusammenzustehen. Also auch Harald Wilimski, vielleicht keine Jungbrunnenvergiftung, sondern eher eine gewisse Art von Altersmilde, dass er sich ab und zu mal sagt, ja, jetzt würde ich lieber gern ins Hotelzimmer gehen, noch ein bisschen Yoga machen, meditieren oder so. Vielleicht macht das noch aus.
Vielleicht ist man da getäuscht von dem Image, das um ihn aufgebaut wurde. Und vielleicht ist das halt bei der FPÖ so, so wie man normalerweise, wenn du fotografiert wirst, sagst du dann, na, leg den Cheek weg und tu das Glasl aus der Hand. Und beim Wilimski ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Da, Harry, nimm ein Gretel. Sonst kennen sie die nicht. Aber vielleicht ist es so. Vielleicht ist auch das, wofür man die größte Leidenschaft hat, etwas, wovon man hier und da eine Auszeit nehmen muss, sogar wenn man von der Feinheit der Seelenstruktur eher auf der Duplo-Seite angesiedelt ist, wie ich das bei Harald Wilimski in den Raum stelle.
Ja, natürlich habe ich auch die Gelegenheit genutzt, mit Lena Schilling zu sprechen. Die Causa Prima wollte sie jetzt Corchem Publico dort nicht weiter ausführen.
Short,
gell? Ja, wir hätten allesamt einige Fragen gehabt, wobei ich noch immer zugebe, ich gehöre vermutlich zu jenen Menschen, die noch nicht alle Metaebenen dieser Debatte erfasst haben, wer gegen wen geht. Ich scheitere ja vermutlich schon am Einstieg in die ganze Debatte, wie man sich mit Sebastian Born-Mehner befreunden kann, wenn man ihn ab und zu dabei zuschaut hat, wie er im Dingsbums TV mit Gerald Groß Konversation führt. Sie merken, ich ringe da um Worte, um es jetzt neutral zu formulieren, weil die Neutralität ist mir da nicht ganz inne.
Also wenn man wirklich mit vorgehaltener Waffe gezwungen wird, sich dafür zu entscheiden, mit einem von beiden ein Bier trinken zu gehen, könnte es sein, dass sogar der Born-Mehner noch knapp die Nasen vorn hat. Vielleicht ist die Freundschaft so entfangen. Also man weiß noch viel zu viel aus dieser Affäre nicht.
Ja, genau. Michael Jungwirth, stellvertretender Chefredakteur, hat einen interessanten Morning Newsletter zu dem ganzen Thema geschrieben. Ich stelle Ihnen den einmal in die Shownotes rein. Und zum Thema Lena Schilling, die hat mir nämlich auch was zum Thema Bier erzählt. Sie war unlängst mal bei einer Supermarktkasse, wollte Bier kaufen. Offenbar hat sie ja anderes Lebensgefühl als Harald Wilimski gerade. Und wurde dann gebeten, ihren Ausweis herzuzeigen, weil das ist ja tatsächlich ein Thema. Sie ist nicht nur verhältnismäßig jung, sie schaut dann auch noch ein paar Jahre jünger aus. Und während die Frau so den Ausweis kontrolliert an der Kasse, schreit von hinten eine andere Kassierin rein, der ein ganzes Bier verkaufen, das ist die Schilling. Sie hat sich sehr erkannt gefühlt und ich habe mir gedacht, wenn man sich in Wien einmal umschaut, es gibt, ich glaube, keinen einzigen Baum, wo nicht ein Dreiecksständer von Lena Schilling drumherum gewickelt ist. Also ja, immerhin diesen Zweck hat die Kampagne erfüllt. Lena Schilling darf jetzt in sehr viele Supermärkte gehen, wird erkannt und muss nicht mehr einen Ausweis zeigen, wenn sie ein 6er Tragerl Bier holt.
Ja, also das sind also ganz äußersten Ausläufer der Star-Privilegien, würde ich sagen. Also ja. Das ist jetzt noch nicht, dass man mit Einladungen den nobelsten Restaurants der Republik förmlich bombardiert wird, aber immerhin schon mal ein Bier kaufen ohne Ausweis zeigen, ist ein Schritt auch ins Erwachsenenleben und vielleicht der Schritt, den viele vor einer Spitzenkandidatur für das Europäische Parlament gesetzt hätten.
Dem ist nicht viel beizufügen. Verweisen wir noch auf einen anderen interessanten Artikel, weil wir vorhin schon ganz kurz über Sebastian Bornmänner und dieses linke Biotop gesprochen haben, dem ja auch Lena Schilling bis zu einem gewissen Grad entstammt. Oliver Pink hat da auch einen sehr interessanten Text geschrieben in der Presse. Ich glaube, sogar frei verfügbar, deswegen stehen Ihnen auch in die Shownotes. Und an der Stelle muss ich dir vielleicht bei einem anderen Mal erzählen, wie ich den Oliver Pink erstmals kennengelernt habe in der Redaktion der Kleinen Zeitung, als er noch hier gearbeitet hat. Ist eine gute Geschichte, aber Spoiler machen wir mal auf die nächsten Sachen.
Da machen wir mal Journalismus von innen Special Edition. Aber was ich noch einwerfen wollte, die 80 Schüler 90 waren bei dieser Elefanten, das abschließende Wahlergebnis war.
Stimmt, wir könnten auch über Inhalte reden, ja. Ja, wir hatten ein sehr interaktives Tool, das einfach zu bedienen war. 73 von den 90 haben es dann tatsächlich geschafft, ihre Stimmen abzugeben. Und daher
aber doch ein relativ stattlicher Nichtwähleranteil gleich auch. Demokratiepolitisch?
Naja, es wäre erfordert gewesen, dass man sein Handy hat, um abzustimmen. Und vielleicht haben es ein paar Kinder irgendwie in der Jackentasche gelassen oder im Schulrucksack, den sie draußen an der Garderobe abgegeben haben.
Unterwegs. Die Kinder haben ganz bestimmt keine Handy dabei gehabt. Sicher.
Ja, Politiker verschleudern kein Steuergeld. Ich weiß, du kannst mit meinem positiven Ansatz, die Welt zu betrachten, nicht immer etwas anfangen.
Aber jedenfalls wäre sich eine satte Regierungsmehrheit pink-grün ausgegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, definitiv. Ich schaue nur ganz kurz in meinen Chat mit meinem Kollegen Jonas Binder rein, der ist bei uns in der Grafik und der hat das natürlich schön aufbereitet. Helmut Brandstätter 38%, Lena Schilling 25%, Reinhold Lobatka 15%, Andreas Schieder ebenfalls 15% und Harald Wilimski 7%.
Ja, wahrscheinlich, weil er kein Bier getrunken hat im Klassenzimmer. Und sonst hätten sie sich gedacht, boah, so möchte ich auch mal, wenn man nicht groß bin, sonst sie gedacht. Oder es liegt daran, dass, wenn man ihm nur zuhört, vielleicht man nur 5% begeistert ist von ihm.
Ja, wir werden es ja dann spätestens tatsächlich am 9. Juni erfahren, wie das dann doch ausgegangen ist, ob Harald Wilimski außerhalb dieses Kreises von Schülerinnen und Schülern vielleicht mehr hätte begeistern können.
Ja, wir werden es erleben. Aber grundsätzlich, wenn das Ergebnis dann auch bei der Nationalratswahl ist, oder sagen wir in der Größenordnung,
ja.
Ich glaube, dann, was mache ich dann? Dann lade ich alle Politanalysten des Landes zu einem ausgiebigen Abendessen in einem guten Lokal ein.
Nee, aber
ich
glaube,
würde mich selbst überraschen.
Ich glaube, du hast Beate Meindl-Reisinger in deren Podcast zugesagt, wenn sie dann irgendwie tatsächlich in Regierungsverantwortung kommt, dass du sie regelmäßigst, ich glaube, das war wirklich ein Superlativ jetzt im Adjektiv, durch den Kakao ziehen musst, durch Sonne, Mond, Wind und Sterne, verbal natürlich nur um Himmels Willen, gerade in dieser Woche möchte ich das betonen, dass man immer nur vom verbal durch Sonne, Mond und Wind und Sterne jagen schicken muss. Also ich glaube, da hast du schon irgend so eine Zusage gemacht, dass du die politische Arbeit der NEOS härter denn je kommentieren wirst.
Das schließt sich ja nicht aus, aber wenn man wirklich so eine pink-grüne Regierung mit einer stabilen Mehrheit hat, glaube ich, das würde unser aller Alltagsleben, also nämlich vor allem jener, die Politik kommentieren, wirklich verändern.
Ja, und alternativ, man kann ja auch in der österreichischen Historie zurückblicken, Franz Morak war auch irgendwann mal ein junger Wilder und ist dann im Dreiteiler bei der Regierungsangelobung gestanden. Vielleicht wirst du dann Kulturstaatssekretär lieber.
Damals gleich einen seiner Songtitel gedacht, nämlich Sieger sehen anders aus.
Ja, ich habe immer nur schneeweißer Schizopunk im Kopf.
Na, aber ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen den Pfad der seriösen Politprognose verlassen, was wir natürlich als eine der letzten verbliebenen seriösen Nachrichtenquellen dieses Landes eigentlich unterlassen sollten.
Stimmt, deswegen noch ein weiterer Link in die zweite letzte seriöse Nachrichtenquelle dieses Landes. Mein Kollege Marco William Ninas hatte sich zu eigen gemacht, rechtzeitig vor Wahlen mit den Spitzenkandidaten zu zocken. Sprich, er setzt sich auf eine Couch, spielt mit ihnen Computer. Abgesehen von Harald Wilimski, der gesagt hat, nein, er ist ein ernsthafter Politiker, haben das alle Spitzenkandidaten, Lochnet, das hat er gesagt, ist ein direktes Zitat, haben alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten das auch mitgemacht. Die erste Folge mit Reinhard Lopatka ist bereits online. Ich stelle es Ihnen in den Shownotes rein. Ist wirklich ein spannendes Interviewformat, korrekt abgerichtet auf die Generation Z, damit die auch unterhalten wird und informiert wird gleichzeitig. Fast sowas wie wir zwar, nur eben mit junge Leute.
Okay, Oliver, was spielt Reinhard Lopatka?
FIFA und den TSV Hartberg hat er sich genommen und bei einem Ländermatch war es dann England.
England? Traut sich was?
Ja,
in der EU?
Nein, der Brexit war einer seiner dunkelsten politischen Stunden, hat er gesagt.
Okay. Na, vielleicht wird er es richten. Also, dass man als Emissär sagt, bei FIFA, ich spiele immer euch, seid gescheit, kommst zurück. Und ich glaube, eine Lopatka-Scham-Offensive könnte Werke versetzen.
Denk doch einer an die Kinder.
Unabhängig davon, ob die Briten zurück in die EU kommen oder nicht, irgendwohin werden sie in diesem Sommer jedenfalls kommen. Und das könnte ja wieder mal Mallorca sein. Und dieses Mallorca, so wie es Briten, aber auch Österreicher, Deutsche und viele andere Menschen aus Europa in diesem Sommer vorfinden werden, ist nicht mehr das Mallorca, das ich mal gekannt habe, als ich dort studiert habe. Denn es herrscht radikales Saufverbot am Ballermann. Ich gebe ja schon zu, damals, als ich dort gelebt habe, ich glaube, das war 2005 oder so, Abspaltung des BZÖ habe ich in Erinnerung. Das war zu dem Zeitpunkt, da ist mir einiges entgangen, aber es soll nicht zu meinem Schaden gewesen sein. Da wurde ja bereits das Kübelsaufen verboten und man hat es dann stilgerecht umgeändert auf Amphoren. Hatte im Endeffekt die gleiche alkoholische Auswirkung, aber wie gesagt, das war ein bisschen stilvoller aus einer Amphore. Sich die Strohhalme rauswachsen zu lassen. Jetzt gibt es viel, viel umfassendere Regelungen und da zitiere ich dir ein paar aus einem Bericht von ARD Brisant. Man darf zum Beispiel nicht einmal mehr mit einer Bierdose am Strand unterwegs sein. Man darf Partyboote nicht näher als eine Seemeile an das Ufer hin steuern und probieren Sie mal eine Meile zu schwimmen. Selbst wenn Sie gut drauf sind, sind das 20, 25 Minuten. Also das ist schon eine relativ weite, würde sogar sagen, im freien Wasser bis zu einem gewissen Grad gefährliche Distanz. Und dann listen Sie auch noch eine andere Reihe an Verboten auf, wo ich mir dann immer hinterher denke, Moment, wenn das jetzt verboten ist, war das zuvor augenscheinlich ein Problem. Etwa darf man keine Sexpuppen mehr auf den Strand mitnehmen, man darf dort keine Kostüme mehr tragen und man sollte auch keine Nazi-Tätowierungen mehr zur Schau stellen.
Oder Kombinationen sind damit automatisch mitverboten. Also Nazi-Tätowierte, verkleidete Sexpuppen haben auch heuer einen schweren Stand.
Ja, es wird dann vermutlich strafverschärfend sich auswirken in der Verwaltungsjudikatur.
Ja, das... Ich hatte nie das, also ich glaube, näher als das München Oktoberfest bin ich noch nie an den Ballermann herangekommen. Und schade eigentlich. Mhm. Jetzt ist dann weg. Ne? Jetzt kann man dann den Enkeln nicht mehr davon erzählen. Ich meine, ich war vor über 20 Jahren war ich mal auf Korfu und da war auch, es war so der britisch besetzte Teil von Korfu, wo man sagen muss, dass auch der Engländer im Urlaub Erstaunliches zu leisten imstande ist.
Ja, falls Sie tiefergehende Urlaubstipps von uns haben wollen, Mallorca hat natürlich auch wunderbare andere Seiten, die man sich anschauen kann, die es auch tatsächlich lohnenswert sind, da anzuschauen. Man kann durch die Tram und Bahn Tage weit wandern.
Aber bedeutet das, ich glaube, wir sollten immer auch schauen, was bedeutet das für Österreich, was bedeutet das für die Volkswirtschaft. Mhm. Alle die jetzt dort nicht mehr hinfahren, weil es keinen Spaß mehr macht, für die werden wir zusätzliche Hotelbetten in Ischgl aufstellen müssen.
Der Sommertourismus in Ischgl, der feiert.
Ja.
Ja, Chalet N ist jetzt vermutlich eh gerade wieder zu haben, zu einem relativ günstigen Preis, wenn ich die Masseverwalter richtig deute.
Und man könnte für die Sentimentalen unter den Heimat- oder Urlaubsheimatvertriebenen auch den Kübel wieder einführen mit den Strohhalmen. Vielleicht so ein rustikalen aus Holz.
Ja, du meinst so einen Mölkeimer, oder?
Ja, genau, so mit einem... Ein
Butterfassel.
Ja, mit einem Eimer, ein Butterfassel zu Nasssaufen, genau. Oder halt ein Milchkübel mit einem Eisenring um und um.
Ja. Sie merken, Thomas Maurer treibt es einfach hinaus. Er will sich Innsbruck noch einmal näher anschauen gehen und hat schon wieder den örtlichen Dialekt angenommen, um nicht allzu sehr aufzufallen.
Ja, das, um nicht als Wiener erkannt und geschmäht zu werden.
Ja, deswegen setz dir jetzt noch einen Tiroler Hut auf, vielleicht ziehst du sogar noch eine Lederhose an, so das Wetter es zulässt.
Damit bin ich dann eindeutig als Tourist kenntlich.
Ja, dann entlassen wir dich in die Tiroler Bergwelten und ich sag nichts mehr. Magst du noch was sagen?
Nein, ich sag nichts mehr.
Tschüss und schleich!